New York City im Herbst 1997. Im Museum of Modern Art, kurz MoMA, wird die Ausstellung mit dem Titel Egon Schiele – The Leopold Collection Vienna eröffnet. Der österreichische Kunstsammler Rudolf Leopold hatte seine umfassende Sammlung von Werken des Expressionisten Egon Schiele an das MoMA ausgeliehen. Darunter war auch das Gemälde Walli. Es zeigt die damalige Geliebte von Schiele, Walburga Neuziel, eben genannt Walli. Junge Frau, große blaue Augen, weißer Stehkragen, das lockige Haar hängt ihr in die Stirn. Heute nennt man es auch die Mona Lisa Österreichs. Seit 1954 war das Bild im Besitz von Rudolf Leopold. Doch bevor das Gemälde nach Ende der Ausstellung nach Wien zurückkehren kann, wird es von den New Yorker Behörden beschlagnahmt.
Und er hat dann auch den Rechtsanwalt in New York, in Manhattan, gesagt, dass diese Bilder, diese Porträt von seinem Lebensgefährten Walli, Walburga, ist dann auch immer noch looted art. Das ist dann auch gestohlene Kunst.
James Bindenagel, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland und bis 2002 Sonderbotschafter für Holocaust-Fragen, erinnert sich noch gut an diesen Moment im Januar 1998. Walli gehörte ursprünglich der jüdischen Galeristin Lea Bondiarei. Im Jahr 1938, nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Deutschland, zwangen die Nationalsozialisten sie, das Gemälde zu verkaufen. Über die kommenden Jahre wechselte Walli dann immer wieder den Besitzer und wurde schließlich 1954 von Rudolf Leopold für seine Sammlung gekauft. Diese Geschichte von Walli ist kein Einzelfall. Doch als sie in New York von den Behörden beschlagnahmt wird, bricht in der Kunstwelt Chaos aus. Denn was, wenn plötzlich Erbinnen auf der ganzen Welt ihre Kunstwerke zurückfordern?
Und dann kam es eine Krise in den Museen. Das ist Hunderttausende von gestohlenen Kunstwerken. Und wie viel weiß man nicht, wie viel noch da sind. Und da haben sie dann wirklich Panik.
James Bindenagel arbeitet damals im State Department der USA, also im Außenministerium. Dort war man sich einig. Es mussten international gültige Regeln für den Umgang mit Raubkunst her. Denn schließlich war allen klar, dass über 50 Jahre nach Kriegsende immer noch wahnsinnig viele gestohlene Kunstwerke im Umlauf waren. James Bindenagel steht damals im engen Austausch mit den aufgebrachten MuseumsdirektorInnen, unter anderem mit dem damaligen Direktor des renommierten Metropolitan Museum of Art in New York, Philippe de Montebello.
Das können Sie nicht machen, hat er gesagt. Sie werden die Kunstwelt so ändern für immer. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube dann, Philippe de Montebello hat recht.
Auch das Münchner Stadtmuseum musste sich früher oder später der Frage stellen, was mit der Raubkunst an seinen Wänden, in den Vitrinen und Depots passieren soll. Etwa mit dem Silber, das die Münchner Jüdinnen und Juden im Jahr 1939 zwangsweise abgeben mussten und das der damalige Museumsdirektor günstig für die Sammlung des Museums eingekauft hat. Einer der Menschen, die beim Münchner Stadtmuseum heute nach Antworten suchen, ist die Provenienzforscherin Regina Prinz. Dieser Podcast ist also auch Teil einer Aufarbeitung. Das Museum stellt sich seiner Vergangenheit und seiner Schuld. Kein Sammlungsstück soll mehr unrechtmäßig hier sein. Sie sollen restituiert, also zurückgegeben werden. Aber wie bringt man diese Objekte zurück zu den Familien, denen sie genommen wurden? Zu den Söhnen und Enkeln derer, die vertrieben, deportiert und ermordet wurden? Die bis heute offene Fragen und Wunden haben und verstreut auf der ganzen Welt leben? Ich bin Anna Scholz, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und das ist die zweite Folge von Zeitschleifen – The Restitution Files, ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an. Wir nehmen euch in diesem Podcast mit auf eine Reise. Von den 1930er Jahren bis ins Heute. Von München über die USA und Brasilien bis nach Israel. Auf der Suche nach den Erbinnen von 12 Silberlöffeln und einem Schlüsselhaken. Und nach später Gerechtigkeit.
Zeitschleifen. The Restitution Files. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Bleiben wir noch mal kurz in den USA im Jahr 1998. Nach der Beschlagnahmung von Egon Schieles Walli beriefen James Bindenagel und seine KollegInnen im State Department eine internationale Konferenz ein. Noch im selben Jahr veröffentlichten sie die Washington Conference Principles on Nazi Confiscated Art, Eine rechtlich nicht bindende Erklärung, die besagt, dass Staaten Raubkunst identifizieren und an die rechtmäßigen BesitzerInnen zurückgeben müssen. Jetzt mal ganz knapp zusammengefasst. Sogenannte Just and Fair Solutions sollten dabei gefunden werden. Eine etwas schwammige Formulierung, wie James Bindenagel oft vorgeworfen wird.
Ich bin auch angegriffen, auch oft damit, diese Spruch. Was heißt das? Natürlich kann man auch sagen, als Diplomat ist auch klar, dass Ambiguität ist auch ein Vorteil. Weil dann sie kann auch entscheiden, was gerecht und fair ist, ja. Und das heißt umgekehrt, sie könnte es nicht ablehnen.
Die Washingtoner Konferenz war eine Art Schlüsselmoment für die Provenienzforschung. Denn hier wird zum allerersten Mal eine staatenübergreifende Aufarbeitung verlangt. 44 Länder haben sich den Washington Principles verpflichtet, darunter die USA, Frankreich, Österreich und auch Deutschland.
Also man hat sich bei der Landeshauptstadt München schon sehr bewusst nochmal zu den Washington Principles bekannt, 1999.
Das ist Dr. Regina Prinz vom Münchner Stadtmuseum. Sie haben wir in der ersten Folge schon kennengelernt.
Sie hat gesagt, wir nehmen das ernst, das ist uns wichtig. Aber so richtig aktiv ist das da noch nicht losgegangen. Und auch in vielen anderen Ländern ist da noch nicht viel passiert.
Wer damals aber relativ schnell Strukturen in Sachen Provenienzforschung aufgebaut hat, war Österreich. Dort wurde schon kurz nach der Beschlagnahmung von Egon Schieles Gemälde Walli eine Kommission für Provenienzforschung eingerichtet. Also eine staatliche Stelle, die in österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen nach Raubkunst sucht und sie gegebenenfalls restituiert. Außerdem wurde dort 1998 auch gleich das Kunstrückgabegesetz auf den Weg gebracht, das Restitution klar regelt. In Deutschland gibt es ein solches Gesetz oder so eine zentrale Struktur bis heute nicht. Jedes Museum und jede Sammlung ist selbst dazu angehalten, seine Bestände zu erforschen. Dass das so ist, liegt auch an unserem föderalistischen System, also dass jedes Bundesland selbst für seine Kulturpolitik zuständig ist. Das führt dann auch dazu, dass es eben keine neutrale externe Stelle gibt, die Nachforschungen überblickt oder einen Aufarbeitungsprozess vorantreibt. Auch beim Münchner Stadtmuseum sollte es nach dem Beschluss der Washington Principles noch mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis das Haus einen kritischen Blick in seine Bestände wirft. Oder werfen muss, besser gesagt. Regina selbst war damals noch nicht am Münchner Stadtmuseum.
Ich vermute, dass damals eben etwa 2010, 2011 die Anfrage von der Rechtsanwaltskanzlei, die Erben von Emma Budke vertreten, da kam eine Anfrage an unser Haus.
Emma Budke war Kunstsammlerin aus Hamburg, deren Kunstsammlung nach ihrem Tod 1937 von den Nationalsozialisten konfisziert und versteigert wurde. Das waren über 1500 Objekte.
Da haben ganz, ganz viele Museen eingekauft und wir eben auch als historisches Museum. Und bei uns waren es 8 Objekte, die wir auf dieser Auktion erworben haben.
Wir erinnern uns, das Münchner Stadtmuseum hieß bis 1954 noch Historisches Stadtmuseum. Die Objekte aus Emma Budkes Kunstsammlung konnten damals im Bestand identifiziert und wenig später an die ErbInnen restituiert werden. In den folgenden Jahren wurden dann immer wieder einzelne Verdachtsfälle überprüft, Objekte identifiziert und, wenn möglich, restituiert. Doch ein Bestand hob sich von allen anderen ab, das Silber aus der sogenannten Silberzwangsabgabe von 1939. Nicht nur, weil es sich dabei um so viele Objekte handelte und damit auch besonders viele Familien betroffen waren, sondern auch, weil an ihm sichtbar wird, wie systematisch die Nationalsozialisten jüdische Familien bis in ihren Alltag hinein beraubt haben.
Da legen wir jetzt den Silberschutz raus. Und dann brauche ich noch... Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich alles habe.
Mhm. München, Ende 2025. Aufmerksame ZeitschleifenhörerInnen kennen Antonia Voigt schon aus unserer ersten Staffel, Geschichte Fast Forward. Sie ist Kuratorin und Leiterin der Sammlung für angewandte Kunst des Münchner Stadtmuseums.
Wir haben etwa 5000 Möbelstücke und im Bereich restliches Kunsthandwerk, Kunstgewerbe haben wir über 20.000 Objekte.
Ihre Sammlung umfasst alle möglichen Gebrauchsgegenstände, von Porzellan und Küchenutensilien bis hin zu Möbeln. Und unter all diesen Gegenständen befinden sich auch die Silberobjekte aus der Zwangsabgabe von 1939. Ein paar davon zeigt sie uns. Und damit ihr euch auch selbst ein Bild machen könnt, packen wir euch einen Link zu den Silberobjekten in die Shownotes.
Also ich habe den Pastetenheber, ich habe den Schöpfer. Ich brauche den Becher mit dem Wappen.
Antonia trägt weiße Handschuhe, um die Oberfläche des Silbers zu schützen und keine Rückstände zu hinterlassen. Sie zeigt uns einen kleinen Korb, ganz filigran mit floralen Verzierungen. Sie schätzt, dass er im frühen 19. Jahrhundert gefertigt wurde. Ich stelle mir vor, wie dieser Korb vor über 80 Jahren einmal die Vitrine einer jüdischen Familie verziert hat. Oder wie der Pastetenheber immer sonntags, wenn die Familie zusammenkam, aus der Besteckschublade geholt und damit das Essen serviert wurde. Es ist irgendwie merkwürdig, diese kleinen Kunstwerke zu sehen, wie sie einfach ganz friedlich dastehen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ruhig, beständig und unversehrt wirken. So als wären sie nicht Zeugen von schrecklichen Verbrechen gewesen. Auch Antonia hat diese Tatsache immer präsent, wenn sie das Silber sieht.
Weil das kein so gutes Gefühl ist, Objekte, die aus so einem unrechtmäßigen Kontext stammen, in der Sammlung zu haben.
Doch nicht alle Gegenstände, die nach der Silberzwangsabgabe vom Münchner Stadtmuseum angekauft wurden, sind heute noch hier.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Rahmen der Wiedergutmachungsverfahren Rückgaben.
Die Besatzungsmächte hatten in den späten 1940er Jahren Rückerstattungsgesetze erlassen, die in sogenannten Wiedergutmachungsverfahren mündeten. Das hieß, Jüdinnen und Juden konnten ihr rechtmäßiges Eigentum aus den Zwangsabgaben zurückfordern. 69 von den 212 Silberobjekten wurden in diesem Zuge an EigentümerInnen bereits zurückgegeben. 3 Silberobjekte sind im Krieg verloren gegangen. Die restlichen 140 Objekte blieben aber in der Sammlung des Münchner Stadtmuseums.
Meine Vorgängerin hat da ja ein eigenes Projekt draus gemacht, einen Katalog veröffentlicht, alle Objekte bei Lost Art eingestellt, weil einfach keine Chance war, sie zu restituieren.
Reginas Vorgängerin war diejenige, die schon Mitte der 2010er Jahre das ganze Silber aus der Zwangsabgabe im Bestand des Museums identifiziert und zusammengetragen hat. Doch sie fand in den Inventarbüchern keinen Hinweis darauf, wem die Silberobjekte gehört haben könnten. Lost Art war ihr letzter Versuch, die rechtmäßigen ErbInnen zu finden. Das ist so eine Online-Datenbank, auf der Kulturgüter eingestellt werden können, die während der NS-Diktatur beschlagnahmt wurden und deren Herkunft unklar ist. Und als Regina dann 2017 die Provenienzforschung am Museum übernahm, steckte das Silberprojekt in einer Sackgasse. Nach wie vor fehlten die entscheidenden Informationen, die sie zu den EigentümerInnen führen könnten, nämlich die sogenannten Ankaufsverzeichnisnummern. Was diese Nummer genau ist, erklärt Regina.
Also jeder Anlieferer, also jede Familie, die ans Leihamt kam, da wurde eine Karte ausgefüllt, eine sogenannte Ankaufsverzeichniskarte. Und auf jeder Karte wurde eine Nummer vermerkt. Und somit ist jeder Name mit einer Nummer verknüpft.
Diese Ankaufsverzeichniskarte sieht im Grunde aus wie so eine große Karteikarte. Rechts oben in der Ecke steht die Ankaufsverzeichnisnummer, links steht der Name der Familie und in einer Tabelle sind alle Objekte gelistet, die die Familie an jenem Tag zwangsweise abgeben musste. Die Ankaufsverzeichnisnummer, kurz AV-Nummer, war also sowas wie ein Aktenzeichen. Man kann anhand der Nummer nachvollziehen, wer was abgegeben hat. Und wäre jetzt also im Inventarbuch des Museums irgendwo diese AV-Nummer vermerkt, könnte man relativ einfach die EigentümerInnen den Objekten zuordnen. Denn diese Ankaufsverzeichnisse haben auch bei den 69 Wiedergutmachungen nach Ende des Krieges den entscheidenden Hinweis geliefert, wem welches Silberobjekt gehörte. Denn die Nummer stand auch auf der Quittung, die die Familie vom Leihamt nach der Zwangsabgabe bekommen hat. Theoretisch kannten also auch die Familien jeweils ihre AV-Nummern.
Und irgendwann haben wir das System verstanden und haben gemerkt, dass diese Nummern auch nach dem Krieg sehr relevant waren, wenn Familien nach dem Krieg sich an die Museen gewendet haben und gesagt haben, wir haben da was abgegeben. Ist das noch bei euch im Bestand? Und so konnten wir dann das System rekonstruieren.
Diese Familien hatten also kurz nach dem Krieg noch ihre AV-Nummern parat, als sie Wiedergutmachung beantragt haben und sich an Behörden und Museen gewendet haben. Aber auch wenn Regina und ihr Team das System mit den AV-Nummern jetzt endlich durchschaut haben, bringt sie das erstmal nicht weiter. Denn in ihren Inventarbüchern finden sie nur die Inventarnummern, die den Objekten beim Ankauf vom Museum gegeben wurden und eine genaue Beschreibung der Objekte. Sonst nichts.
Dieser Bestand war für mich im Prinzip abgeschlossen, weil ich da gar keine Chance auf Weiterkommen gesehen habe.
Regina widmet sich also erstmal anderen Themen, anderen Objekten. Sie schließt die Fälle ab, die ihre Vorgängerin in ihren ersten Recherchen bereits identifiziert hatte. Zum Beispiel befasst sie sich mit 17 Musikinstrumenten, die während der NS-Diktatur unrechtmäßig ans Museum kamen, und 92 Damenhüten, die sie später auch restituieren kann. Doch 2022, da kehrt Regina zu dem Silberprojekt zurück. Denn sie soll bei einer Tagung, bei der es unter anderem um die Zwangsabgabe von 1939 ging, einen Vortrag halten. Noch während ihrer Vorbereitung macht ein Kollege vom Staatsarchiv sie auf etwas aufmerksam. Er erzählt ihr,
dass es ein Dokument gibt, dass der Aktenbestand zu den gesamten Leihamtsvorgängen, dass der in den 50er Jahren sogar mal dokumentiert wurde. Sprich, der muss eigentlich noch existieren.
Der Kollege vom Staatsarchiv zeigt Regina das Dokument. Das beschreibt haargenau, welche Akten das Leihamt über die Silberzwangsabgabe gesammelt hat.
Karteikarten, eben diese Ankaufsverzeichnisse, dann ein Haushaltsüberwachungsbuch, dann ein Adressbuch von allen Personen, die da was abgeben mussten. Also insgesamt waren das ja 2306 Personen oder Nummern, die da geführt wurden. Das war für uns dann auch klar, das muss noch existieren. Wer beschreibt so einen Aktenbestand und schmeißt den dann weg? Das ist unrealistisch.
Wie hatte Edgar Feuchtwanger das in der ersten Folge nochmal so treffend formuliert?
Das Ganze ist ja eine Mischung zwischen deutscher Gründlichkeit und Pedanterie, weil es genau nach dem Gesetz zu machen und der größten Verbrechertum.
Sollten diese Leihamtsakten wirklich auftauchen, könnten sie eine ganz neue Spur im Fall der Silberobjekte sein. Endlich, nach Jahren, in denen sich nichts getan hatte. Vielleicht finden Regina und ihr Team in diesen Dokumenten ja einen Hinweis auf die Ankaufsverzeichnisnummern der Silberobjekte, die immer noch in der Sammlung des Münchner Stadtmuseums sind.
Das hat uns dann so ein bisschen elektrisiert, dass wir gesagt haben, wir suchen diese Akten jetzt nochmal und wir gucken, ob wir da nochmal was finden.
Bitte schön, nehmen Sie Platz.
Wir besuchen das Münchner Stadtarchiv in Schwabing-West. Hier lagern Millionen Dokumente zur Geschichte der Stadt München.
Und da haben wir 26 Kilometer Regal.
26 Kilometer Regal.
Meine Kollegin Carolina Torres, die ihr in der ersten Folge schon kennengelernt habt, wird hier von Dr. Christian Freundorfer empfangen. Freundorfer ist promovierter Kirchenhistoriker und war früher einmal katholischer Priester, bis er sich verliebte und heiraten wollte. Und dann musste eben ein neuer Job her. Beim Stadtarchiv ist er heute unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hat eine Antwort auf jede unserer Fragen.
Das Stadtarchiv hat die gesetzliche Aufgabe. Es ist keine freiwillige Geschichte, man kann, sondern das Stadtarchiv muss archivwürdige Materialien, Unterlagen aus der Verwaltung der Stadt München natürlich übernehmen.
Und wer entscheidet, was archivierungswürdig ist?
Das machen die Archivare. Die gehen dann eben zu den Dienststellen und schauen sich die Akten an. Und dann wird eben etwas übernommen und das andere wird kassiert, das heißt also zur Vernichtung preisgegeben.
Ihr könnt euch das so vorstellen. Behörden und städtische Einrichtungen, also Standesämter, Schulen oder Rathäuser, sammeln über die Zeit unzählige Unterlagen. Nach einer bestimmten Frist müssen sie die dem Stadtarchiv zur Archivierung anbieten. Und so sind eben auch die Unterlagen des Münchner Leihamts hier gelandet.
Diese Unterlagen, die vom Leihamt, das war so in den 90er Jahren, sind die dann abgegeben worden an Stadtarchiv. Manches schon eher und manches später.
Ein Teil der Leihamtsakten kam schon kurz nach dem Krieg ins Stadtarchiv. Vor allem die Unterlagen, die für Wiedergutmachungsverfahren relevant waren. Andere Akten aus dem Leihamt dagegen wurden bisher noch gar nicht gesichtet und katalogisiert. Und der allergrößte Teil ist bis heute noch gar nicht gefunden worden. Das wissen wir nämlich aus dem Dokument, das Regina von dem Kollegen aus dem Staatsarchiv bekommen hat, in dem der Aktenbestand beschrieben ist.
Aber es ist einfach das normale Leben in der Stadtverwaltung, dass bestimmte Sachen in der untersten Kiste plötzlich gefunden werden.
Man muss ja auch bedenken, bis vor kurzem gab es das alles nur in Papierform. Gerade die Akten aus dem Leihamt kann man nicht einfach mit Steuerung F durchsuchen, wie bei einem digitalen Bestand.
Man muss sich das ja so vorstellen, da kommen Kisten, da kommen also alle möglichen Dinge rein. Und nur wenn etwas wirklich relevant wird, da ist man natürlich dann schon, dass man das sehr schnell verzeichnet und erschließt.
Deswegen wissen auch die MitarbeiterInnen der Archive selbst nicht immer, was sie genau an Unterlagen vor Ort haben. Das ist ganz normal.
Wir hatten dann eben im Stadtarchiv nochmal die Gelegenheit, selbst vor die Aktenregale zu treten. Und das war nochmal sehr wichtig für uns, weil wir natürlich wussten, was wir suchen oder wussten, was uns vielleicht weiterhelfen könnte.
Mit wir meint Regina hier sich und ihren Kollegen Dr. Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum. Bei der Tagung zur Silberzwangsabgabe im Jahr 2022 waren sie ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass ihre beiden Museen vor dem gleichen Problem stehen. Auch das Bayerische Nationalmuseum hatte zur NS-Zeit am Leihamt Silberobjekte angekauft und war auf der Suche nach den rechtmäßigen EigentümerInnen. Also machen sich die beiden nun im Stadtarchiv zusammen auf die Suche. Sie öffnen Kartons, blättern durch Mappen, prüfen lose Blätter. Und schließlich öffnet Regina eine Kiste, die zunächst völlig unscheinbar wirkt.
Das war eigentlich eine lose Blattsammlung in einer Mappe drin. Und so waren das mehrere Stoß Papier mit diesen Unterlagen und darunter eben unser Dokument, was für uns der Schlüssel war.
Der Schlüssel ist ein Blatt mit dem Titel Verkauf von Kunst und Seltenheitswerten an das Historische Stadtmuseum München. Darunter stehen aufgelistet Stück für Stück die Silbergegenstände, die das Historische Stadtmuseum damals vom Leihamt angekauft hat. 12 silberne Kaffeelöffel steht da zum Beispiel, 320 Gramm. Angekauft vom Museum für 22 Reichsmark 40. Inventarnummer 1009. Und dann, in Klammern dazu vermerkt, die Ankaufsverzeichnisnummer. Die Nummer, die jede Familie bekommen hat, die etwas im Leihamt abgegeben hat. Die Nummer also, die Regina endlich zu den Namen derer führen kann, die Löffel 1939 ins Leihamt bringen mussten.
Im Grunde war es ein Zufallsfund wieder. Plötzlich konnte man diese Ankaufsverzeichnisnummern mit ihren Nummern vergleichen und dann ist auf einmal die Lösung da gewesen.
In der nächsten Folge findet Regina endlich die Namen, nach denen sie so lange gesucht hat.
Wir haben dann angefangen, natürlich zu den Namen zu recherchieren. Und manchmal gab es auch schon ein Bild dazu. Und dann war man plötzlich in der Geschichte drin.
Was sie alles über die ursprünglichen BesitzerInnen erfährt und ob sie irgendwelche Hinweise zu den heutigen ErbInnen finden kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Wir bedanken uns bei Professor James D. Bindenagel dafür, dass er mit uns über die Aushandlung der Washington Principles im Jahr 1998 gesprochen und seine Erinnerungen mit uns geteilt hat. Zeitschleifen ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion, das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums und ich, Anna Scholz. Autorin dieser Folge ist Carolina Torres.